Wir stehen am Anfang einer neuen kleinen Predigtreihe. Ihr seht es schon vorne angeworfen, der Anfang und die Folgen. Letzte Woche war hier Schulanfängergottesdienst. Die erste Schulwoche haben die Familien, die Eltern und die Kinder hinter sich gebracht. Anfänge haben ja immer etwas Faszinierendes. Wenn etwas beginnt, gilt dem oft die ganze Aufmerksamkeit. Anfänge prägen sich oft ein im Positiven wie im Negativen. Mein erster Schultag zum Beispiel ist mir auch noch im Bewusstsein mit einer Begebenheit. Wir hatten die letzte Stunde Sport im Jahr 1989 und meine Mutter hat mich von der Turnhalle abgeholt und ich habe zu meinem Sportlehrer "Mach's gut" gesagt. Der wurde dann später Direktor nach der politischen Wende und dann kam er zu mir, das weiß ich noch, voll im Bewusstsein, und dann sagt er zu mir: "Mach's gut, sagst du zu deinen Freunden. Auf Wiedersehen, sagst du zu mir." Anfänge erzählt man, Anfänge prägen sich ein. Es ist auch oft so, dass es in Beziehungen, in Ehen oft eine gemeinsame Erzählung des Kennenlernens und der Verlobung gibt. Das ist wunderbar, wenn man halbwegs klarkommt, kann man die sich gegenseitig erzählen, und wenn die erzählt wird und der andere sitzt daneben, dann wird die oft übertrieben und am Ende fragt man sich, wie war es denn wirklich? Aber man hat eine gemeinsame Erzählung des Anfangens. Geburten genauso. Unsere Kinder wollen ab und zu mal wissen, wie war denn das bei unserer Geburt? Und auch da kann man das herrlich ausschmücken und manche Übertreibung einbauen, die nicht gleich eine Lüge ist. Wie gesagt, Anfänge. Faszinierend. Wisst ihr, im Glauben mit Jesus Christus, im Vertrauen an Gott, ist es genauso. Es gibt einen Anfang. Und es ist die Leidenschaft Gottes, dass du, der du hier sitzt, zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Es ist die Leidenschaft Gottes, dass du ein Jünger Jesu wirst. Dass du erkennst, dass sein Leben gegeben ist für dich. Und dieses Wirken Gottes hat in deinem Leben einen Anfang. Unsere Glaubensgeschichten, wenn du mit Jesus schon unterwegs bist und wenn du an ihn glaubst, unsere Glaubensgeschichten sind verschieden. Wir könnten sie unterschiedlich erzählen. Wichtig ist aber, dass es überhaupt eine Geschichte gibt. Kannst du sie erzählen? Kannst du das beschreiben, wie du mit Jesus lebst, wie du mit ihm angefangen hast? Oder ist das für dich am Ende auch doch irgendwie eine Frage der Kultur und der Gewöhnung? Eine Geschichte, die Gott mit meinem Leben schreibt, darf und ich würde sogar sagen muss erzählt werden. Ich habe letzte Woche in Klingenthal Gemeinschaftsstunde gehalten und habe an irgendeiner Stelle Theo Lehmann erwähnt, ne? Also ein ganz wichtiger Pfarrer in der DDR-Zeit, lebt bis heute. Und dann kam jemand zu mir hinterher, geht erst seit Kurzem auch mit in die Gemeinde in Klingenthal und sagte: "Du hast Theo Lehmann erzählt oder erwähnt, bei dem bin ich zum Glauben gekommen." Und es ist mir ganz oft passiert, schon an verschiedenen Stellen, und ich finde es faszinierend. Da kam jemand, ist an seinen Anfang erinnert worden und wollte das weitergeben, wollte das erzählen. Anfänge. Leider ist es so, oder was heißt leider? Ich bin selber ein Teil davon. In christlichen Gemeinden ist es so, dass wir immer wieder da sitzen, und es geht mir genauso. Wir haben eine sehr gute, oft sehr gute christliche Erziehung und Prägung erlebt. Wir sind oft in eine Kultur des Christseins hineingewachsen. Wir haben Werte und Normen übernommen, deren Ursprung sich in der Bibel befindet. Aber für mich ist halt schon die Frage, bei all dem Guten, was ich da erlebt habe, bin ich sprachfähig? meinem Glauben gegenüber, kann ich meine Geschichte erzählen. Und es gibt leider diese Tragik, und die ist immer wieder gegeben, dass selbst jemand, der alles weiß, der sogar in der Gemeinde dient und mitmacht, dass es oft aber keine Geschichte gibt, die erzählt werden kann. Ich habe in diesem Sommer ein schönes Buch gelesen, eine Biografie von Dietrich Bonhoeffer, von Erich Metaxas, die ist noch gar nicht so alt, ungefähr 10 Jahre. Und da habe ich einen Text gefunden von Dietrich Bonhoeffer selbst, wie er eigentlich zum Glauben gefunden hat, wie das bei ihm angefangen hat. Und er hat sich selber erst als Christ bezeichnet, da war er schon lange Doktor der Theologie, hat schon lange gelehrt an der Berliner Universität. Und er hat in einem Brief an eine gute Freundin im Jahr 1936 Folgendes geschrieben. Ich stürzte mich in die Arbeit in sehr unchristlicher und undemütiger Weise. Ein wahnsinniger Ehrgeiz, den manche an mir gemerkt haben, machte mir das Leben schwer. Dann kam etwas anderes, etwas, das mein Leben bis heute veränderte. Etwas, was mich herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Ich hatte so oft gepredigt. Ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet und geschrieben. Und ich war noch kein Christ. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst und ich habe es zu einer wahnsinnigen Eitelkeit gemacht. Ich bitte Gott, dass das nie wieder so kommt. Ich hatte auch noch nie oder sehr wenig gebetet. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh mit mir selbst. Daraus hat mich die Beschäftigung mit Bibel befreit und ganz besonders die Bergpredigt. Erich Metaxas schreibt dann zu diesem Brief, der uns überliefert ist, Folgendes. Offenbar hat Bonhoeffers Aufenthalt in New York hier eine sehr große Rolle gespielt. Vor allem aber sein Besuch in den sogenannten Negerkirchen, in denen er die Predigt des Evangeliums, die tiefe Frömmigkeit von Menschen, die feurigen Predigen und die fröhlichen Gottesdienste und die Lieder erlebt hat, das hat ihn geöffnet und verändert. Gott bewahre uns vor einer nur auswendig gelernten Frömmigkeit. Und ich hoffe, dass wir in dieser Predigtreihe auch heute Morgen, auch in der Gemeinschaft miteinander, Jesus Christus erkennen und dass du zu deinem Anfang zurückfindest, wenn du ihn schon gefunden hast und dass du vielleicht ganz neu einen Anfang machst im Glauben mit Jesus. Es werden Texte sein aus der Apostelgeschichte und ich möchte zu einer Anfangsgeschichte euch gerne vorlesen. Es ist die Bekehrung des Paulus und wir hören gemeinsam darauf. Saulus aber schnaubte noch mit Drohend und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber und seine Gefährten waren, die standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Das ist eine Anfangsgeschichte. Die geht noch weiter, die werden wir dann im zweiten Teil behandeln. Aber so kommt Christus in das Leben eines Paulus. Ich nenne ihn ganz bewusst immer Paulus. Wenn hier Saul steht, ist das einfach nur das hebräische Wort für Paulus. Also wenn wir dieses Sprichwort gebrauchen, ne, der ist vom Saulus zum Paulus geworden. Das ist sprachlich nicht haltbar. Das ist Quatsch. Das ist einfach nur die hebräische und die griechische Übersetzung dieses Namens. Diese Geschichte, dass ein Paulus zum Glauben kommt, wird uns in der Apostelgeschichte dreimal erzählt. Dreimal. Kapitel 9, Kapitel 22, Kapitel 26. Und daran sieht man, wie wichtig es für diesen Paulus ist, dass diese Geschichte erzählt wird. Hier wird sie von Lukas erzählt. Im weiteren Verlauf erzählt sie Paulus in der Selbstrede weiter. Er erzählt es, er will es, dass es an die Leute kommt, weil sein ganzes Leben durch diese Begegnung verändert wurde. Das ist für ihn total wichtig. Das ist der Ausgangspunkt seines ganzen Dienstes. Und im Kapitel 26 erzählt er es dem Festus, dass er war Statthalter in Caesarea. Und da erzählt er die Geschichte und dann gibt es fast was Amüsantes. Dann sagt der Festus irgendwann, Paulus, du bist wahnsinnig. Und dann antwortet Paulus darauf und sagt, nein, Festus, meine Worte sind vernünftig. Also seine Anfangsgeschichte vom Glauben zu erzählen, wie Gott in seinem Leben gehandelt hat, ist für ihn vernünftig. Das, was wichtig ist. Ich habe drei Sätze. Sie hätten vielleicht von Paulus selbst stammen können, vielleicht auch nicht, aber ich habe sie mal aus der Sicht des Paulus formuliert. Und an diesen drei Sätzen möchte ich euch den Text gerne in Bruchstücken natürlich nahe bringen. Satz Nummer 1, der für diese Geschichte gilt und den vielleicht hätte Paulus auch so sagen können. Ich wollte andere bekehren und wurde selbst bekehrt. Wisst ihr, Paulus steht für einen Menschen, der alles weiß. Paulus steht für einen, der ganz klar sieht und der eine Menge an Wissen hat, die wir uns gar nicht ausmalen können. Paulus wusste genau, was die Christen damals glauben. Er war mit Argumenten nicht zu bewegen, anders zu denken. Für ihn war es vollkommen klar, ein Messias, der gekreuzigt wird, ein Messias, der ein Gotteslästerer ist, indem er ein Verbrecher ist, indem er sagt, dass er den Tempel wieder aufbaut, dieser Messias ist kein Messias und der Glaube an so einen Glauben kann nur Gotteslästerung sein. Wir würden Paulus heute für einen hundertprozentigen bezeichnen, hundertprozentig überzeugt, biblisch, intellektuell, argumentativ. Und wenn Paulus bei uns in der Bibelstunde sitzen würde, wir würden uns warm anziehen. Wir würden uns seinem Wissen nicht mitkommen. Er hat bei den besten Lehrern seiner Zeit gelernt, und er war jemand, der radikaler war als viele seiner Lehrer. Wisst ihr, das ist für mich das Erste, was ich euch hier mitgeben will. Glaube ist nicht nur, dass ich was weiß. Glaube ist nicht, dass du die richtigen Antworten hast. Glaube ist nicht, dass du denkst, du hast den Durchblick. Sondern wisst ihr, was Glaube ist? Glaube ist eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus. Die hat bei mir in meinem persönlichen Leben auch lange gedauert. Ich bin nicht von einem Lichtstrahl im Erzgebirgsvorland getroffen worden. Das war anders, nicht so spektakulär. Mein Erkennen von Jesus war stückweise. Ich bin dankbar für eine fromme Prägung. Und wenn ich an meine Kindheit denke, dienstags Christenlehre, mittwochs Kinderbibelkreis, Donnerstag Konfirmandenunterricht, Sonntagsschule. Also es war jeden Tag etwas los und ich durfte eine Menge erfahren und ich bin dafür dankbar. Aber dass ich Jesus kennengelernt habe als einer, der mein Leben verändert, Da war ich erst 20 Jahre alt. Die richtigen Antworten, die hatte ich fast schon vorneweg. Zumindest dachte ich, dass sie die richtigen sind. Und deswegen bin ich so erpicht darauf, euch das mitzugeben, dass es so wichtig ist, dass wir einen Anfang mit unserer Jesusgeschichte haben. Eine Geschichte, die wir erzählen können. Die richtigen Antworten, die kommen irgendwann dazu, manche weiß ich vorneweg, aber wir sehen an Paulus, selbst die größte Bildung, selbst das größte Wissen führen einen nicht zu einem lebendigen Glauben. Es gibt da diesen schönen Witz, ne, zum Thema richtige Antworten und eine Menge Wissen im christlichen Glauben. Ich finde den immer wieder schön, viele von euch werden ihn kennen. Ne, die Kinderstundenleiterin fragt, was ist braun, hat einen langen Schwanz und sitzt auf dem Baum und hüpft von Ast zu Ast. Das Kind in der Kinderstunde sagt, eigentlich würde ich ja Eichhörnchen sagen, aber so wie ich den Laden hier kenne, ist es bestimmt Jesus. Es geht nicht um die richtigen Antworten, es geht nicht um das Wissen. Paulus wusste um alle Sachverhalte. Er war komplett überzeugt. Und wisst ihr, er brauchte eine Begegnung, die ihn umwirft. Wirklich umwirft. Und deswegen ist für mich der Satz so wichtig. Und ich möchte ihn auch weitergeben an euch. Nicht Paulus bekehrt sich. Er wird bekehrt. Nicht du hast dich bekehrt. Du wurdest bekehrt. Christus hat an dir gehandelt und er hat dein Ja gewollt, das du hoffentlich gesprochen hast. Und wenn Paulus selber über seine Bekehrung berichtet und erzählt, dann sagt er in Kapitel 22 und Vers 26, ich stürzte, ich fiel zu Boden. Wisst ihr, hier war einer, der wollte mit Gewalt und mit aller Macht andere bekehren von ihrem falschen Weg. Und er ist zu Fall gekommen. Christus hat ihn gefällt, hat sich selber ihnen den Weg gestellt. Und wir fragen jetzt danach, wie macht das Jesus? Wie bringt er jemanden zum Glauben? Das erste, Licht. Paulus sieht ein großes Licht. Und das zweite, er hört Christus selbst, er hört das Wort. Und das möchte ich gerne euch mitgeben. Wenn Jesus sich uns in den Weg stellt, wenn wir anfangen an ihn zu glauben, dann ist Licht und Wort etwas ganz Wichtiges. Wisst ihr, Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. In der Offenbarung Kapitel 19 heißt es, dass Jesus das Wort Gottes ist. Dieses Licht, von dem ja die Rede ist, was Paulus sozusagen sich in den Weg stellt, ist heller als die Mittagssonne. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in irgendwelchen Wüstenregionen war, wie hell das wahrscheinlich zur Mittagszeit ist, wenn die Sonne voll prallt. Der Paulus hat ein Licht zu sehen bekommen, was die Mittagssonne im Orient überstrahlt, vor den Toren Damaskus. Was war das für ein Licht? Aber dahinter steht, Jesus kommt in aller Klarheit zu Paulus, in aller Klarheit. Und wisst ihr, dem Paulus wird klar durch dieses Licht, ich bin ein Schuldverstrickter. Ich bin einer, der in die falsche Richtung gerannt ist. Ich bin einer, der Gottes Feind war. Durch diese Klarheit kommt es dem Paulus ins Herz. Das ist für mich immer wieder was ganz Wichtiges. Wisst ihr, wenn du Jesus erfährst, wenn du ihn erkennst, dann wird dir dein eigenes Leben klar. Und ich würde das mal mit diesem Lied wiedergeben. Verwundet schwach ein Sünder, verloren, wenn du stirbst. Das bekommst du mit, wenn Christus sich dir in den Weg stellt. Und dann aber auch die Wendung, wo es einfach heißt, doch heb den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. In diesen Tagen, in denen wir leben, möchte ich einfach darauf plädieren oder möchte euch einladen dazu. Es geht im Glauben nicht nur um den Nothelfer Jesus. Es geht nicht nur um den, der mir beisteht in Knappheit von Gas und was weiß ich nicht alles. Es geht im Glauben nicht nur darum, dass wir einen Beistand haben in den Krisen unseres Lebens. Es geht nicht nur darum, dass wir in Jesus einen haben, der unsere Kinder behütet und hoffentlich auf alle aufpasst. Es geht nicht nur darum, dass wir einen Kraftspender im Alltag haben. Wir brauchen in diesen Tagen ganz besonders und deswegen die dringende Einladung. Wir brauchen einen Retter, Jesus. Wir brauchen den, der sich uns in den Weg stellt und der uns an die Hand nimmt und der unser Leben umwendet. Der aus einem Feind Gottes ein Kind Gottes macht. Das ist Klarheit. Licht. Und dann kommt das Wort von Jesus auch zu Paulus. Und wisst ihr, das ist kein allgemeines Wort. Das ist ein persönliches Wort. Und es beginnt mit den Worten Saul, Saul. Das heißt, hier wird ein Name genannt. Dieser wird beim Namen gerufen. Und jetzt setz bitte einfach mal deinen Namen dort ein. Genauso macht es Christus auch in deinem Leben, dass er dich mit deinem Namen ruft. Und indem dein Name genannt wird, indem du sagst, ja, ich höre, bekommst du mit, wie Christus dein Leben verwandelt, wie er dich liebt, wie du angesehen bist und wie du der Rettung wert bist. Ich finde das so faszinierend, dass ein Paulus, der eigentlich komplett in die falsche Richtung gerannt ist, ein Feind Gottes war, nicht die Strafe erfährt, sondern einen Christus, der ihn einfach umwendet. Und ein Paulus merkt, ich bin der Rettung wert. Auch der, der gegen Gott gearbeitet hat. Deswegen, nicht Paulus bekehrt sich, er wird bekehrt. Satz Nummer 2. Ich wollte andere binden und wegführen und wurde selbst gebunden und geführt. Das ist so sprachlich total schön hier zu erkennen, dass das Ziel von Paulus war, wirklich andere wegzuführen, ins Gefängnis zu führen. Und am Ende ist es aber so, dass er geführt werden muss, weil er blind ist und keine Kraft mehr hat. Ich war gestern bei einem Menschen am Freitag. Der wird nicht mehr lange leben, ein alter Mann, liegt in seinem Pflegebett und hat er mir gesagt, Falk, jetzt liege ich hier, der ach so starke Mensch. Das war sein Wort. Ich dachte, Mensch, wie ist das? Da geht jemand seinem Ende bewusst entgegen, im Besitz seiner geistigen Kräfte und er merkt, dass der allzu starke Mensch am Ende eigentlich gar keinen Wert hat, sondern man wartet auf Gottes Gnade, dass man angenommen wird. Paulus auch, ein starker Mensch. Und ich möchte euch hier kurz mal mit reinnehmen, wie dieser ach so starke Mensch Paulus, wie er agiert, was in ihm ist. Und im ersten Vers heißt es, er ist voller Wut und Schnauben, voller Drohung und Mord. Also er hat ein inneres Leben einer kompletten Aggression. Das treibt ihn an. Die Aggression gegen die Falschen, gegen die, die nicht glauben. Damit sind die Christen gemeint. Und Jesus muss hier eingreifen, radikal, um diesen wutschnaubenden Menschen wirklich zu Fall zu bringen. Schnauben und Wut kennen wir alle. Jeder in seiner Form. Unsere Käthe, die kann das auch wunderbar. Die kann man da manchmal auch ein bisschen ärgern damit. Manchmal da macht man das auch gerne als Vater. Und dann stellt die sich immer so hin. Ne? So. Und dann verzieht die so das Gesicht, so ein Schnauben. Und dann sagt die, Papa! Und dann muss ich aufhören, ne? Mit dem Kopf streicheln. Schnauben. Ich weiß, es gibt in unserem Leben genug Gründe für Wut und Schnauben und Zorn. Ich weiß auch, dass es so etwas gibt wie einen heiligen Zorn. Aber eines muss uns wichtig sein. Hier wird einer von Jesus selber gestoppt, der in Wut entbrannt ist. Wut gegen andere, Wut gegen Menschen, die er gerne richten möchte, Wut gegen die, wo er überzeugt ist, die sind falsch. Und wisst ihr, diese Wut war für Paulus ein Gottesdienst. Er dachte, er hat recht. Im Buch der Sprüche heißt es, der Dummkopf gibt jeden Ärger freien Lauf, der Weise kann sich beherrschen. Ich finde es schon bemerkenswert, dass gerade hier der Wutgeladene die Umkehr braucht. Und Gordon MacDonald schreibt in seinen Büchern immer wieder mal um das Phänomen von Menschen, die mit einem inneren Orkan oder mit einem inneren Vulkan namens Wut unterwegs ist. Und da schreibt er, wenn wir als Menschen mit dieser inneren Wut unterwegs sind, kann es jederzeit zum Ausbruch kommen, gerade dort, wo wir auf Widerstand oder Treulosigkeit stoßen. Dieser Ärger kann ausgelöst werden, wenn jemand eine andere Meinung vertritt, einen Alternativvorschlag zu einem Problem macht oder auch nur eine leiseste Kritik äußert. Und dann schreibt er dazu noch etwas, und das fand ich bemerkenswert in Bezug zu unserer Geschichte. Das sagt er, manchmal werden der Ärger und seine schrecklichen Folgen einfach in Kauf genommen, weil niemand den Mut oder die Fähigkeit hat, dem getriebenen, wutigen Menschen die Stirn zu bieten. Also man geht dann lieber aus dem Weg. Das Radikale an dieser Geschichte ist, Jesus weiß das. Er muss sich selbst dem Paulus in den Weg stellen, weil es keinen Menschen gibt, der ihm die Stirn bieten kann. Mir ist bewusst, dass viel Schaden entsteht, dort, wo Menschen gar keine Meinung haben, gar keine Emotionen zeigen, alles irgendwie laufen lassen. Aber es entsteht auch viel Schaden, dort, wo ich mit allzu großen Überzeugungen, mit allzu großer Selbstsicherheit auftrete. Und es kann passieren, dass ich zu Fall gebracht werde. Und jetzt kommt etwas, das gilt für alle. Ob man nur die ruhigen Gesellen sind oder die Aufbrausenden. Der Mensch hört oft erst, wenn er hingefallen ist. Der Mensch hört oft, wenn er am Boden liegt. Und Paulus hört, was verfolgst du mich? Ist das nicht verrückt? Paulus wollte Menschen verfolgen und Jesus stellt sich solidarisch neben seine Gemeinde und sagt dem Paulus, du verfolgst mich. Mich verfolgst du. Deswegen, auch für dich zum Trost, dort wo du verfolgt wirst, angefeindet wirst, aufgrund deiner Meinung, deines Glaubens, zum Trost für die vielen Christen, die verfolgt werden, da wird Christus verfolgt. Und Christus stellt sich neben seine Gemeinde. Der zu Fall gebrachte hört. Und das ist jetzt das große Wunder. Für Paulus ist es eigentlich die größte Niederlage seines Lebens, was er hier erlebt. Aber es ist der größte Gewinn. Wie oft stehen Menschen vor einem Scherbenhaufen? Wie oft liegen sie da? Finanziell, gesundheitlich, aufs falsche Pferd gesetzt. Und wir werden es die nächsten Monate vielleicht auch noch oft erleben, dass Menschen nicht ein noch auswissen und dass sie am Boden liegen. Zu Fall gebracht. Ich hoffe, dass wir in der Christusperspektive dieses Fallen als einen Anfang unseres Glaubens, als eine Zäsur, als etwas Gutes erleben können, weil Christus da ist und uns trägt. Am Ende seines Lebens oder relativ am Ende wird Paulus in seinen Briefen schreiben, was ich damals für Gewinn hielt, betrachte ich nun als Strafe. Seine Überzeugungen, dem, was er hinterhergegangen ist. Weiter schreibt er, das war für mich zum Schaden, damit ich Christus gewinne. Paulus musste in eine dreitägige Dunkelheit. Er musste zu einem werden, der geführt wird. Anders ging es nicht. Vielleicht doch mal für uns alle, die wir Christen sind und hier sitzen. Christen sind Menschen, die sich führen lassen. Ein dritter und letzter Satz zusammenfassend. Paulus hätte vielleicht doch über dieses Erlebnis sagen können, ich wollte Gott dienen und war selbst Gottes Feind. Wisst ihr, das ist kein Anfang, wo man jetzt sagen könnte, ab heute geht Jesus mit dem Paulus mit. Ab heute ist er der Lebensbegleiter. Diese Geschichte hat was Schreckliches. Das Schreckliche liegt daran, dass ein gesamtes Leben, das Paulus bis jetzt geführt hatte, in Trümmern liegt. Alles, auf was er gesetzt hat, ist kaputt gegangen. Und es kann durchaus möglich sein, dass wenn Christus dir begegnet, dass viele Lebensgebäude, die du dir aufgebaut hast, erstmal kaputt gehen, weil du merkst, dass sie keinen Bestand haben. Hier hört auch alle Religion auf, alles fromme Getue, alle Kirchlichkeit. Gott ist kein Lückenbüßer Gott. Gott ist Herr über alles, über alles. Und das wird in dieser Geschichte deutlich. Wisst ihr, und Gott ist der, der mit dir anfangen will. Der dich neu zu diesem Anfang zurückruft. Und dieser Anfang, der ist bezeichnend. 3 Tage Dunkelheit für Paulus. 3 Tage Fasten. 3 Tage Beten. Alles wird auf Null gestellt. Und dann gibt es dieses Ja eines Paulus. So sagt ja Christus. Ich nehme diese neue Existenz aus deiner Hand. Ich glaube an dich. Vielleicht ist es notwendig, dass auch wir Jesus in diesen Tagen als Löwe erleben. Der mal brüllt. Der sich uns in den Weg stellt und der uns radikal auch mal zeigt, worauf es ankommt. Aber ein Paulus entdeckt in diesem Löwen, der da brüllt, auch das Lamm. Das Lamm, das am Kreuz gestorben ist. Das Lamm, das den Sieg bringt über Tod und Teufel und das zur Sünde der Welt trägt. Der Anfang und die Folgen. Ich weiß nicht, wer von euch vor den Toren Markneukirchens von einem hellen Licht getroffen wurde. In Form eines Blitzers oder so. Oder eine Elsnitz, ja, die ist prädestiniert dafür, die Stadt. Es wird bei uns nicht so spektakulär gewesen sein, aber vielleicht doch. Wichtig ist, dass du einen Anfang mit Christus machst, weil er einen Anfang mit dir macht. Wichtig ist, dass du deine eigene Geschichte erzählen kannst. Was hindert dich daran, deine Glaubensgeschichte deinen Enkeln und Kindern zu erzählen? Wir reden so viel Zeug den ganzen Tag über. Warum können wir das nicht mehr erzählen? Sagen. Sprachfähig werden. Für die, die sagen, ich habe dieses Jahr noch gar nicht, ich habe diesen Anfang noch nie festgemacht, mach es fest. Sag ja dazu. Fakt ist eins, Christus will jedem von uns einen Anfang schenken, uns mit Namen rufen. Er will uns hineinführen in eine neue Existenz. Zum Schluss möchte ich dir einen Bibelvers mitgeben. Ich habe gerade die letzten Tage Psalm 119 gelesen und es ist ein Vers, der mir zutiefst hängen geblieben ist, auch in der Predigtvorbereitung. Das möchte ich gerne für mich in Anspruch nehmen. Ich bedenke meine Wege und lenke meine Füße zu deinen Mahnungen. Ein Anfang im Glauben sieht auch so aus, dass ich meine Wege, die ich gegangen bin, bedenke. Und dass daraus die Bitte wird, Christus, lenke du mich zu dir. Amen.